Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Neue App, neue Smartwatch, neuer Sprachassistent. Manche von uns begeistern sich für jede technische Entwicklung. Und dann gibt es die anderen, die auf fast alle Veränderungen zutiefst skeptisch reagieren.
Viele wollen erst mal 10 Jahre gegen alles Neue sein. 10 Jahre später nutzen sie es dann ganz selbstverständlich und erinnern sich kaum an ihr Unbehagen. Zu sagen, der Webstuhl sei eine Gefahr, weil er die Leute wahnsinnig macht, oder der Magnet sei eine Gefahr, weil die Leute sich von magnetischer Strahlung bedroht fühlen, ist nicht wesentlich erhellender, als heute zu sagen, Twitter sei eine Gefahr, weil Leute angesichts von Twitter zu psychotischen Verhaltensweisen neigen. Ich glaube, der springende Punkt ist der, dass das Neue erstmal Unbehagen, so ähnlich wie eine Plombe, die man beim Zahnarzt frisch bekommen hat und ein kleines bisschen zu hoch ist, verspürt. Man spielt den ganzen Tag mit der Zunge an dieser Plombe rum und möchte, dass dieses Neue wieder weggeht. Aber der wesentliche Punkt an diesen ganzen Ärgernissen des Neuen ist, dass das Neue einfach nur deshalb nervt, weil es neu ist.
Das Neue nervt, sagt Katrin Passig, und das sei total normal. Aber ein Grund, sich deswegen prinzipiell gegen technische Entwicklungen zu stellen oder gar zu meinen, jetzt ginge alles bergab, sei das noch lange nicht. Katrin Passig ist Schriftstellerin und Netzexpertin. In ihrem Vortrag erzählt sie, wie Menschen seit jeher mit Zurückweisung und Unmut auf Neuerungen reagieren. Zum Beispiel bei der Einführung der Glühbirne. Da hieß es, sie werde das Familienleben zerstören, weil nun nicht mehr alle vom Kaminfeuer beisammen säßen. Wenn wir heute von Internetsucht reden oder vor der Vereinsamung in der digitalen Welt warnen, dann sei das nicht viel anders, sagt Passig. Ihr Vortrag hat den Titel »Die Gegenwart ist schon da«. Sie ist nur ungleichmäßig verteilt. Sie hat ihn am 25. April 2018 in Berlin gehalten, auf dem Kolloquium Internet und seelische Gesundheit der Daimler und Benz Stiftung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Ich werde einen einseitigen und ungerechten Vortrag halten, der sich nur mit der einen Hälfte des angekündigten Themas befasst, nämlich Forschung ohne Technik Angst, nicht Forschung ohne Bedenkenlosigkeit. Und ich möchte mich dafür aus autobiografischen Gründen entschuldigen. Der autobiografische Entschuldigungsgrund beginnt mit diesem Aufsatz, den ich in der 9. oder 10. Klasse schreiben musste. Dein Freund ist Computerfreak, zeige ihm die Nachteile seines Hobbys auf. Computerfreak war damals die offizielle Bezeichnung, das hieß auch in der Zeitung so. Und ich habe mir das deshalb gemerkt, der Aufsatz selbst ist leider nicht erhalten, weil ich noch weiß, dass ich das damals schon ein bisschen absurd fand, diese Begründungen, warum der Computer eine schlechte Sache ist, so zu reproduzieren. Ich war anderer Meinung, aber ich kannte diese ganzen Argumente. Man vereinsamt, hat keine Freunde, man hat das Gefühl, dass man die ganze Welt komplett im Griff hat, nur weil man es schafft, einen Pixel komplett im Griff zu haben. Was war es noch damals? Also ich hatte keine Probleme mehr, da was auszudenken, auch wenn das nicht meiner Meinung entsprach. Und das ging dann immer so weiter. Dann tauchten Computerspiele auf, dann tauchte das Internet auf und der Rest der Welt war der Meinung, dass es voll mit Verbrechern sei. Man konnte das auch regelmäßig irgendwo nachlesen. Und die ganze Zeit dachte ich, okay, jetzt hört das doch aber sicher bald demnächst auf. Und die Lage beruhigt sich wieder und man muss nicht mehr ständig besorgten Leuten erklären, warum der Lebenswandel, den man da führt, in Wirklichkeit keinen großen Anlass zur Besorgnis gibt. Und eventuell schon bald von anderen Leuten auch aufgegriffen werden wird. Das hat aber tatsächlich überhaupt nicht aufgehört. Dann kamen soziale Netzwerke. Ein bisschen habe ich das Gefühl, es ist eher schlimmer geworden. Vielleicht werde ich auch empfindlicher auf meine alten Tage. Das macht mich ein bisschen misstrauisch gegenüber Argumenten dieser Bauart, dass da jetzt was Neues in die Welt gekommen ist, das uns großen Anlass zur Besorgnis gibt. Und da gibt es historisch viele schöne Beispiele. Ich habe hier Lücken freigelassen, damit Sie raten können, um was es sich hier handelt. Die ganze Welt interessiert sich für nichts als das Ding. Surely this is too bad. Alle Knaben auf der Straße gucken nur in das Dings hinein. Möchte jemand raten, um was es sich handelt? Es muss wohl in den frühen 19. Jahrhundert eine Kaleidoskopmanie gegeben haben, die dann Anlass gab zu solchen Karikaturen. Das ist, glaube ich, eine Diskussion, die jedem bekannt vorkommt. Jemand schaut in eine neumodische Erfindung und achtet darüber nicht auf den Straßenverkehr und jemand anders fährt mit so einem neumodischen Geckenfahrzeug durch die Gegend. Wahrscheinlich, das kann ich nicht beurteilen, ist er auch noch albern gekleidet dabei. Weiteres historisches Beispiel. Eine Neuerung wird eine bucklige Menschheit hervorbringen und das ist kein schöner Gedanke, aber das wird halt herauskommen bei der Dingsbums-Manie, beim Dingswahn. Weiß jemand, um welchen Dingswahn es sich handelt, der die Menschheit bucklig und rundschulterig macht? Auch die Einführung des Fahrrads haben wir, glaube ich, relativ gut überstanden soweit.
Und hier ein bisschen neueres Beispiel. Psychologen befürchten überdies, dass bei dem einsiedlerischen Rückzug auf irgendwas auch die letzten Reste zwischenmenschlicher Kommunikation absterben könnten. Die letzten Reste, alles andere ist schon vorher von den anderen Neuerungen weggeputzt worden. Das war der Kopfhörer und das gab in den frühen 80ern, als der Walkman und damit der Kopfhörer auftauchte, ausführliche Diskussionen darüber, was das mit der Menschheit anrichtet. Jetzt kann man daraus mehrere Schlüsse ziehen. Ich könnte den ganzen Vortrag mit diesen Beispielen füllen, das ist überhaupt kein Problem, da gibt es eine unendliche Fülle und da ich noch ein paar andere Punkte abhaken will, verweise ich Sie an das Pessimists Archive, das bei Twitter eine unendliche Sammlung lustiger Zitate über besorgniserregende Neuerungen hat. Der Kurzschluss, den man daraus ziehen kann, und auch ich habe das mal getan, ist, dass die Leute früher doofer waren als heute. Das lässt sich relativ schnell widerlegen, indem man in Zeitungsartikel guckt, die halt nicht 100 oder 200, sondern nur 10 oder 20 Jahre alt sind. Aus der Lebenszeit aller hier Anwesenden gibt es genug andere Beispiele. Also die Leute waren früher nicht doofer, als wir jetzt sind, so wie wir hier sitzen. Der nächste, nicht ganz so kurz gegriffene Schluss, den man daraus ziehen kann, ist, dass diejenigen Unrecht haben, die Besorgnis verspüren angesichts irgendwelcher Innovationen. Diesen Fehler habe ich ausführlich gemacht und dann einen ganzen Artikel drüber geschrieben. Ein Artikel, der voll mit falschen Behauptungen und falschen Gedanken ist und leider recht viel zitiert wurde, woraus man sehen kann, dass man mit den dümmeren Dingen, die man so veröffentlicht, weil man Pech hat, den größten Erfolg haben kann. Die klügeren Artikel zum selben Thema, die ich geschrieben habe, denen ist das keineswegs so gegangen. So ist es auch nicht. Die Leute, die Besorgnis verspüren bei der Einführung von Bleiwasserleitungen oder Asbest- oder Atomkraftwerken, die haben keineswegs immer automatisch Unrecht und auch das Gegenteil stimmt nicht. Ich glaube, das Einzige, was man daraus vernünftigerweise ablesen kann, ist, dass der Umgang mit Veränderung schwierig ist. Und das hat gute Gründe. Das passiert nicht wegen irgendeiner Fehlfunktion des menschlichen Gehirns. Das Neue nervt nämlich. Und das nervt aus guten und objektiven Gründen. Zum einen ist es, wenn es auftaucht, definitiv schlechter als das Vorhandene. Nicht nur eingebildet schlechter, sondern tatsächlich schlechter. An der Digitalkamera konnte man das gut sehen, die einige Jahre lang nach ihrem Auftauchen wesentlich schlechtere Bilder produziert hat als jede Analogkamera und auch noch mehr gekostet hat. Jeder, der diese Kritik vorgebracht hat in den späten 90er oder frühen Nullerjahren, hatte völlig recht mit seiner Kritik. Ein Beispiel, das bei Clayton Christensen in seinem schönen Buch über disruptive Veränderungen auftaucht, ist das Dampfschiff, bei dem es genauso war. Dampfschiffe waren sehr, sehr lang schlechter und fehleranfälliger als Segelschiffe. Und jeder, der gesagt hat, wir bleiben beim Segelschiff, was soll dieser Dampfschiff-Quatsch, hatte jahrzehntelang objektiv völlig recht damit. Auf dem Platz, den das Neue bräuchte, sitzt ja nicht nichts. Das kommt ja nicht in ein Vakuum hinein. Auf diesem Platz sitzt schon was und das ist das Vorhandene. Das ist ein Ding, das ich am Arbeitsplatz meines Freundes, der im Hintergrund zu sehen ist, gefunden habe. Er hat ein Observatorium in Schottland geerbt und in einem Schrank dieses Observatoriums waren mehrere dieser Geräte. Ich habe das dann mal mit nach Hause genommen. Es handelt sich um eine Kurbelrechenmaschine. Ich dachte erst eine Registrierkasse wegen dieser Kurbel. Und dann habe ich über einen Skype-Videochat meinem Vater dieses Ding gezeigt und gefragt, ob er sowas schon mal gesehen hat. Und der berichtete dann, dass in der Anfangszeit seines Berufslebens gerade das Amt, in dem er gearbeitet hat, seinen ersten Tischrechner bekam. So teuer, dass man ihn heimlich im Haushalt für eine Trinkwassertalsperre unterbringen musste, um ihn sich überhaupt leisten zu können. Elektronischer Tischrechner und der löste diese Geräte ab. Das stieß auf großen Widerstand bei allen Mitarbeitern des Amtes, weil die eben jahrzehntelange Übung mit dem Kurbelgerät hatten und viel schneller waren damit. Das beunruhigt mich immer ein bisschen, die Geschichte, wenn ich an meine 10-Finger-Schreibefähigkeiten denke, die nämlich sehr gut sind und mich davon abhalten, mich mit Wischfähigkeiten auf Tablets und Handys zu befassen. Das Neue macht Arbeit, ganz schlicht, indem man drüber nachdenken müsste. Es ist immer bequemer, dasselbe zu machen, was man gestern auch schon gemacht hat. Das funktioniert quasi im Schlaf, während das Neue immer Nachdenken, Mühen, Umstellungsprobleme verursacht. Und das Neue taucht selten im eigenen Leben auf, weil man es sich so ausgesucht hat, weil man beschließt, so, heute gehe ich in einen Laden und kaufe mir ein Smartphone oder was auch immer. Oft ist es so, dass der Arbeitgeber beschließt, dass am Arbeitsplatz jetzt alles von Bleisatzmaschinen auf Fotosatzmaschinen umgestellt wird oder von Schreibmaschinen auf Computer oder dass Social-Media-Aktivitäten im Unternehmen eingeführt werden und nichts davon hat man sich ausgesucht. Das gilt auch für die älteren technischen Änderungen. Ein Zitat von Josef Schumpeter, einem österreichischen Wirtschaftswissenschaftler, der ursprünglich mal die Disruption beschrieben hat, die schöpferische Zerstörung. In einem späteren Text dann eben, Eisenbahnen sind nicht gebaut worden, weil irgendwelche Verbraucher die Initiative ergriffen haben und eine wirksame Nachfrage nach Eisenbahnen unter Zurücksetzung von Postkutschen geschaffen haben. Ebenso wenig zeigten die Verbraucher von sich aus den Wunsch, elektrische Lampen oder kunstseidene Strümpfe zu besitzen oder mit dem Auto oder im Flugzeug zu reisen, Rundfunk zu hören oder Kaugummi zu kauen. Die Tatsache, dass man sich das nicht ausgesucht hat, führt dann oft zu Unbehagen, weil man den anderen Leuten, also man kann sich ja selbst eine Weile weigern, man kann sagen, Handy, sowas schaffe ich mir nicht an. Oder mit dem Laptop im Café rumsitzen, finde ich blöd, ich möchte mit der Zeitung im Café rumsitzen. Aber die anderen Leute machen es ja ständig und dann muss man damit leben, dass diese anderen Leute einen schon mit dem bloßen Anblick dieses Neuen nerven, mit ihrem Kaleidoskop, mit dem sie den Straßenverkehr behindern und mit ihrer neuen hölzernen Draisine. Das ist ein Beispiel aus einem Café neben meiner Wohnung. Liebe Gäste, da es uns am Herzen liegt, euren Aufenthalt hier so entspannt und gemütlich wie möglich zu machen, ändern wir unsere Wi-Fi-Nutzungsbedingungen ab dem kommenden Februar. Das bedeutet im Detail keine Laptops, dafür eine größere Printmedienauswahl. Ich weiß, was das eigentlich bedeutet, weil alle Cafés in meiner Nachbarschaft das gemacht haben. Das bedeutet, mittags ist es voll und dann möchten wir, dass die Leute hier nicht so lange rumsitzen und deshalb mittags bitte keine Laptops. Das kann man aber auch so hinschreiben. Man muss nicht so tun, als würde dadurch größere Gemütlichkeit hergestellt, weil ich finde es eigentlich nicht so gemütlich, die Auswahl zu haben zwischen einer Aquarienfachzeitschrift und einem 6 Monate alten Fokus, anstatt dass ich in meinen Laptop schauen kann. Aber der wesentliche Punkt an diesen ganzen Ärgernissen des Neuen ist, dass das Neue einfach nur deshalb nervt, weil es neu ist. Eins der Zitate, mit denen dieser Gedanke anfing, sich in meinen Kopf zu schleichen, steht in diesem Buch und darauf bin ich wiederum über ein anderes Buch über die Geschichte des Wegzeigers gekommen. Der Wegzeiger, so hießen Wegweiser früher, als Wegweiser noch ein Beruf war. Darüber gibt es ein schönes Buch von einem Volkskundler, Martin Scharfe, kann ich nur empfehlen. Wegweiser war ein Beruf und dann irgendwann wurden hölzerne Wegweiser aufgestellt. Zuerst in Form von rosa angestrichenen Armen, die mit einem Finger in eine Richtung zeigen, damit man diese Verbindung zum Menschen auch noch erkennt. Und dieser Herr Köhler unternimmt jetzt eben eine Albreise im Jahre 1790. Die ersten Wegzeiger sind gerade frisch aufgestellt worden und er beschreibt dann, dass die aber an den meisten Stellen schon wieder zerschlagen worden sind. Wahrscheinlich von Bauern, die vom Markt nach Hause kommen, den Weg kennen und deshalb dieses neue Ding für unnütz halten. Das zieht sich weiter durch die Geschichte, das passiert der Straßenbeleuchtung sehr, sehr lange und das passiert in der Gegenwart und in den letzten 15 Jahren eigentlich dem Mietrat. Ich weiß es jetzt nicht so genau, ob es in Berlin auch der Fall war, in Zürich habe ich es mitbekommen und in München gab es auch viele Zeitungsartikel über eine Fülle an Mieträdern, die europäische Großstädte verstopfen. Verstopfen finde ich in dem Kontext sehr lustig, weil die Großstädte sind mit allem Möglichen verstopft, was halt schon ein bisschen länger da ist. Und abgesehen vielleicht vom Autovandalismus, Feiertag 1. Mai, wird am Auto gar nicht so viel Vandalismus begangen. Darum denke ich, hat das beim Fahrrad schon sehr stark damit zu tun, dass da, wo heute dieses Mietrad steht, eben gestern kein Mietrad war. TZ fragt sich hier, woher kommt dieser Radlhass? Und die Süddeutsche hatte sogar einen Soziologen in einem langen Interview, der das erklärt, unter Berufung auf die Polizei greift nicht hart genug durch, München halt, Broken Windows Theorie. Ach ja, er sagt auch, diese asiatische Anbieterfirma, da würden die Einheimischen eben keine Solidarität mit der Wirtschaft verspüren. Als Beleg führt er an, bei den Bahnfahrrädern sei dieser Vandalismus damals nicht vorgekommen. Aber das ist einfach schon 15 Jahre her, es war genauso bei den Bahnfahrrädern. Auf dieser Basis habe ich ein paar Herausforderungen, Thesen, offene Fragen und Vorschläge, jetzt spezifisch für Leute, die sich mit seelischer Gesundheit befassen. Ich glaube, der springende Punkt ist der, dass das Neue erstmal Unbehagen, so ähnlich wie eine Plombe, die man beim Zahnarzt frisch bekommen hat und die ein kleines bisschen zu hoch ist, verspürt. Man spielt den ganzen Tag mit der Zunge an dieser Plombe rum, man möchte, dass dieses Neue wieder weggeht. Und dann legt man sich alle möglichen Rationalisierungen zurecht. Ein Problem für Fachleute in dem Kontext ist, dass es bei Fachleuten ja nicht anders ist. Die Wahrnehmungsverzerrungen und Reflexe, die man verspürt im Umgang mit Dingen, die da gestern noch nicht waren an der Stelle, die sind im Köpfen von Menschen, nicht nur in den Köpfen von Nicht-Fachleuten. Und vor dem Neuen sind wir alle ungefähr gleich ahnungslos. Ich war vor auch schon wieder 3-4 Jahren bei einem kurzen, ich hatte ein kurzes Aufenthaltsstipendium in Bad Homburg und saß da mit anderen Wissenschaftlern, die feinziselierteste kulturwissenschaftliche Dinge gemacht haben. Und wir waren aufgefordert, zwecks Austausch gemeinsam Mahlzeiten einzunehmen. Und das war immer alles hochinteressant, was sie aus ihren jeweiligen Forschungsgebieten erzählt haben. Aber in dem Moment, wo das Gespräch auf so Dinge wie die Jugend guckt jetzt immer ins Kaleidoskop kam, haben sie genau den gleichen unreflektierten Quatsch geredet wie alle Nicht-Fachleute. Selbst die Transferleistung wird seltenst erbracht vom eigenen Forschungsgebiet auf die Entwicklungen auf irgendeinem anderen. Also jemand, der in seinem eigenen Fachbereich sehr präzise drauf guckt, ob irgendeine Aussage peer-reviewed war oder wie groß denn da eigentlich die Stichprobe war, an der geforscht worden ist, lässt alle Vorsicht fahren, wenn es um ein Gebiet geht, das außerhalb seines eigenen liegt. Man kann sich nur produktiv zu den Praktiken äußern, die man aus der Nähe kennt. Diejenigen Beiträge zum Forschungsgeschehen, die auch 20 oder 100 Jahre später noch fruchtbar und interessant sind, stammen nicht von Leuten, die mal einen flüchtigen Blick von außen auf das Gebiet geworfen haben, über das sie schreiben. Die stammen von Leuten, die im Großen und Ganzen eigene Anschauungen davon hatten. Ich habe hier ein Zitat von Josef Weizenbaum von 2005, er war da schon über 80, Computer für Kinder, das macht Apfelmus aus Gehirnen. Das ist, denke ich, verzeihlich. Weizenbaum war Spezialist für Computerdinge, er war kein Spezialist für Kinder- oder Erziehungsangelegenheiten oder jedenfalls nicht mehr als andere Leute, die Enkel haben. Dasselbe gilt aber natürlich auch umgekehrt. Und wenn man, sagen wir, einen Beitrag zur Wissenschaft leisten möchte über seelische Gesundheit in Australien, dann ist es generell keine so gute Idee, das auf der Basis dessen zu tun, dass man mal einen Patienten aus Australien in seiner therapeutischen Praxis gesehen hat. Es ist auch nicht wirklich hilfreich, mal selbst eine Woche in Australien gewesen zu sein oder mit jemandem geredet zu haben, der mal eine Woche in Australien war oder was darüber gelesen zu haben, wie Australien ist. Ich will jetzt nicht sagen, man muss Australier sein, um über seelische Gesundheit von Australiern zu schreiben, aber so eine gewisse Nähe zum Forschungsgegenstand ist generell hilfreich. Man sollte nicht nur wissen, wo Australien auf der Karte zu finden ist. Das Ganze gilt sinngemäß auch für Facebook oder Twitter oder irgendwas anderes, was im Netz stattfindet. Das ist eine schwierige Situation für Fachleute, weil die Nachfrage nach Rechtfertigung dieses initialen Zahnplomben-Unbehagens sehr groß ist. Das mag jetzt meine Voreingenommenheit sein. Vermutlich kann man genauso leicht Slides machen, auf denen das Gegenteil abgebildet ist. Aber ich glaube, dass es im Moment recht leicht ist, große Verlagsvorschüsse mit Büchern zu kriegen, in denen drinsteht, dass das Internet von Nachteil ist. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Nachfrage seitens von Privatleuten. Ich erlebe das meistens am Ende von Vorträgen, wenn grimmige Menschen aufstehen und sagen, aber mein Enkelkind, und dann eben bestätigt werden wollen in der Meinung, dass die Welt für dieses Enkelkind ungünstig eingerichtet ist, seit darüber diskutiert wird, ob wohl sogar in der Grundschule Tablets verwendet werden sollen. Die Frage ist natürlich offen, ob das ein medial erzeugtes Problem ist oder tatsächlich ein Fachleuteproblem. Es ist ohne weiteres möglich, dass 95 oder womöglich sogar 98% aller Fachleute, die an diesem Gebiet forschen, nur die allervernünftigsten und begründetsten Thesen vortragen, die ausgewogenerweise Vor- und Nachteile gegeneinander abwägen unter Berücksichtigung aller historischen Details und die restlichen paar Prozent aber andauernd in Talkshows auftauchen oder Buchverträge kriegen. Ich habe hier einen Artikel über Bicycle Insanity von 1896, wo der Arzt einen Fall von Wahnsinn auf exzessives Fahrradfahren zurückführt. Oder hier einen über das Automobilgehirn, wo man schon mal sehen kann, dass das Gehirn des Autofahrers irgendwie deformiert ist. Es sieht auch ein bisschen autoförmig aus, finde ich. Und hier, das ist immerhin eine Diskussion zwischen einem Brain Specialist und einem Eminent Physician. Und auch da könnte es natürlich sein, dass es nur genau diesen einen Brain Specialist gab, der an das Automobilgehirn geglaubt hat. Ich kann das im Nachhinein nicht nachvollziehen. Wahrscheinlich waren alle anderen Pariser Wissenschaftler da etwas aufgeschlossener dem Auto gegenüber. Es könnte aber auch sein, dass es ein Problem auf Seiten von Fachleuten gibt. Das ist jetzt ein Verdacht, den ich im Wesentlichen auf der Basis davon hege, dass ich vor einigen Jahren gelegentlich mit Fachleuten aus Psychologie und Psychiatrie im Zusammenhang sexuelle Minderheiten zu tun hatte. Und da drängte sich doch sehr stark der Verdacht auf, dass jedes Verhalten, das einfach nur durch Seltenheit auffällt, dort automatisch gleich als ein problematisches, therapiebedürftiges betrachtet wurde. Also die Literatur zu diesem Thema war nicht gerade knapp. Das Neue ist automatisch immer ein Verhalten, das von wenigen, also nicht von der Mehrheit sofort aufgegriffen wird. Das heißt, es ist auch da relativ leicht, dieses Argument zu machen. Die Mehrheit macht das doch anders. Normal ist ein anderer Zustand. Ein weiterer Verdacht, der aus derselben Zeit stammt. Damals hatte ich es mit Fachleuten zu tun, die zu mir gesagt haben, ja, Frau Passig, Sie erzählen da irgendwie so harmlose Dinge von SM-Partys, aber wir sehen in unserer therapeutischen Praxis ganz andere, viel problematischere Dinge. Und ich glaube, das lässt sich eins zu eins auf das Geschehen rund um Internet und andere Neuerungen übertragen. Ja, Frau Passig, in Ihrem Bekanntenkreis mag das ja sein, dass die Leute alle ganz erwachsen und verantwortungsbewusst mit ihren Smartphones umgehen, aber in unserer Praxis, da sehen wir halt ganz andere Probleme. Eines der damit ein bisschen verwandten Probleme habe ich jetzt für diesen Vortrag auf den Namen Luftwebstuhl-Trugschluss getauft. Sagt jemand der Luftwebstuhl was? Der Luftwebstuhl sieht so aus und stammt aus einer Veröffentlichung aus der Psychiatrie von 1810. James Tilly Matthews, aus dessen Kopf diese Wahnvorstellung entsprungen ist, war damals, also um 1800, Insasse in einer psychiatrischen Klinik in London. Und er fühlte sich verfolgt und beeinflusst durch diese Maschine, die also im Design an einen Webstuhl angelehnt ist. Oben erahnt man sowas Windradartiges, da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ich konnte nicht rausfinden, was es ist, aber dann kommen Dinge, die zu einem Webstuhl gehören und aus diesen Fässern im Hintergrund kommen giftige Gase, die damals noch aus Pferdefürzen hergestellt wurden, jedenfalls in der Vorstellung von James Tilly Matthews. Wahnvorstellungen, und ich glaube, dass es eine unumstrittene These sind, auf eine Art immer Kinder ihrer Zeit. Es gibt einen sehr schönen Artikel von Viktor Tausk von 1919 über den Beeinflussungsapparat in der Schizophrenie. Ich habe das jetzt hier so ausführlich abgebildet, damit Sie es vielleicht später mal nachlesen können, weil es eine ganz lustige Lektüre ist. Es ist ein Freud-Schüler, Tausk, und das ist ein sehr psychoanalytischer Text. Das heißt, die Maschine steht natürlich für die menschlichen Genitalien. Aber davon abgesehen beschreibt er eben, oder versucht er sehr ausführlich zu beschreiben, welche Bestandteile und Funktionen so ein Beeinflussungsapparat hat, und zwar auf dem technischen Stand von 1919. Auf dieser Basis zu sagen, der Webstuhl sei eine Gefahr, weil er die Leute wahnsinnig macht, oder der Magnet sei eine Gefahr, weil die Leute sich von magnetischer Strahlung bedroht fühlen, ist nicht wesentlich erhellender als heute zu sagen, Twitter sei eine Gefahr, weil Leute angesichts von Twitter zu psychotischen Verhaltensweisen neigen. Der Kaleidoskop-Trugschluss sieht so ähnlich aus. Wenn Sie an das Bild zurückdenken mit dem jungen Mann, das war der ältere Herr auf dem Bild, der in sein Kaleidoskop guckt. Um 2007, 2008 hatte ich einen Freund, der sich geweigert hat, mit mir und anderen Freunden abends wegzugehen, weil er sagte, er hatte damals selbst kein Smartphone, die anderen hatten schon eins. Ihr guckt dann immer nur in eure Handys und lest euch gegenseitig Sachen aus Twitter vor. Das war auch leider richtig, dieser Vorwurf, das haben wir damals so gemacht. Aber das ist eine Verhaltensweise, die ich jetzt schon sehr lange nicht mehr in meinem Freundeskreis beobachtet habe. Meistens ist es so, dass das Handy stumm gestellt ist und mit dem Gesicht nach unten auf dem Tisch liegt und gelegentlich konsultiert wird, wenn man mal eben schnell was rausfinden will. Aber dieses Problem hat wieder nachgelassen, genauso wie es ja auch schon wenige Jahre nach 1800, weiß nicht, war es nicht mehr so war, dass die Leute mit dem ans Auge gepressten Kaleidoskop durch die Straßen gelaufen sind. Also es gibt einen Reiz des Neuen, der nach einer Weile wieder abebbt und alle Arbeit, die man bis dahin hineingesteckt hat in Zukunftsprognosen und besorgte Äußerungen, wie eine Welt aussieht, in der alle nur noch Kopfhörer tragen, ins Kaleidoskop gucken und sich gegenseitig in der Kneipe Twitter vorlesen, sind dann so ein bisschen verschwendete Arbeit gewesen. 95% aller Neuerungen verändern irgendwas am Sozialleben, an der Kommunikation, am Lernen, an der Arbeit, am Wohnen, an der Freizeit. Das ist an sich noch kein Anlass zum Schreiben besorgter Beiträge. Das gilt schon für so triviale Dinge wie die Abschaffung des Kaminfeuers zu Hause, um das sich dann nicht mehr die Familie gruppiert, für die Einführung einzelner Schlafzimmer im Haus, sodass nicht mehr alle im selben Raum schlafen, für die Einführung von elektrischem Licht, sodass nicht mehr alle abends um denselben Tisch sitzen. Dass irgendeine Neuerung von heute an unserem Sozialleben, am Schulwesen, an irgendwas grundsätzlich Dinge ändert, ist an sich nicht weiter bemerkenswert. Es ist auch nicht bemerkenswert, dass dabei was Negatives passiert. Es gibt ein schönes Zitat, das ich leider nicht rechtzeitig wiedergefunden habe, darüber, wie das Magazin das Familienleben verschlechtert. Weil früher hätte man noch um die Lampe gesessen und sich Dinge erzählt und jetzt schaut jeder in sein eigenes Magazin. Das muss irgendwann im 19. Jahrhundert gewesen sein. Und das war noch vor der Einführung des elektrischen Lichts, wo dann die Familienmitglieder ja nicht mehr nur ins Magazin guckten, sondern das auch noch an unterschiedlichen Orten der Wohnung tun konnten. Noch nicht mal mehr gemeinsam um den Esstisch mit der Lampe gescharrt. Es ist wenig produktiv, darauf hinzuweisen, dass es diese Verluste gibt, weil es sie überall gibt und vor allem auch, weil man in der Frühphase des Neuen weder diese Verluste besonders gut erkennen kann, noch vor allem den Gewinn, der dem gegenübersteht. Es will ja niemand ernsthaft zurück in die Zeit, wo alle ohne ein Magazin um die eine Lampe in der Wohnung sitzen mussten, nur weil das Familienleben dadurch womöglich stärker befördert wurde. Ein Wunsch, von dem ich länger überlegt habe, ob ich ihn reintun oder rauslassen soll. Ich habe ihn jetzt doch reingetan, weil es mir am Herzen liegt. Es mag sein, dass Sie alle, wie Sie hier sitzen, nicht dazu beitragen, dass zweifelhafte Dinge über das Neue veröffentlicht werden, in denen Wörter wie Digital Natives oder Smombies oder pathologisierende Begriffe wie Sucht und Abhängigkeit und Digital Detox vorkommen. Aber ich würde mir öfter wünschen, dass Menschen, die vom Fach sind, in den Diskussionen dort, wo sie stattfinden, ob das jetzt bei Twitter, bei Facebook oder ganz woanders ist, stärker eingreifen und wenigstens gelegentlich mal sagen, ich bin vom Fach und das stimmt so nicht. Man liest in letzter Zeit häufiger einen vergleichbaren Aufruf an Historiker, sich im Netz zu Wort zu melden, wenn falsche Dinge über das Dritte Reich behauptet werden. Das ist vielleicht noch ein bisschen dringender, wenn Historiker anwesend sind, dann mögen Sie sich bitte darauf konzentrieren, aber ich glaube, parallel gilt das schon auch in dieser Debatte über seelische Gesundheit. Zum Schluss möchte ich eine offene Frage ansprechen, die stammt aus einem Tweetwechsel mit Jan Kalbitzer, Erlaubnis zum Dagegensein, harmlos oder problematisch. Es ist ja beides tröstlich. Also ich erlebe das oft nach Vorträgen vor, sagen wir, eher konservativen Publikum, dass dann jemand aufsteht und getröstet werden möchte. Er sagt, ich mache mir Sorgen wegen meines Enkelkinds, bitte bestätigen Sie mir doch, dass diese Sorge berechtigt ist, dann ist mir wohler. Das ist ja eine beruhigende Funktion, die man da eigentlich hat. Aber genauso ist das Dagegenarbeiten gegen diese Sorgen für andere Leute eine tröstliche Funktion. Und ich habe eben bei Twitter in einer Diskussion über Manfred Spitzer gesagt, dass ich mich lange geärgert habe. Jetzt glaube ich, viele wollen erst mal 10 Jahre gegen alles Neue sein. Spitzer hilft ihnen dabei. 10 Jahre später nutzen sie es dann ganz selbstverständlich und erinnern sich kaum an ihr Unbehagen. Ich sitze das aus. Das ist auch so ein bisschen ein Versuch der Selbsttröstung, damit ich nicht von früh bis spät verzweifeln muss an dieser Situation. Und dann kam eben Jan Kalbitzer und vertrat die Gegenthese, dass durch diese Hysterie von Spitzer, die auf manche beruhigend wirken mag, Stress erzeugt wird. Stress von Eltern, also Stress, den Eltern ihren Kindern machen. Diese rücksichtslose Praxis erzeugt faktisches Leid. Aber auch Stress, den Eltern im Verhältnis zu den Lehrern machen. Und diese Frage ist für mich nach wie vor ungeklärt. Und ich möchte an dieser Stelle schließen mit dem Wunsch und der Hoffnung, dass sich im Laufe des Tages irgendeine Art von Antwort ergeben wird. Vielen Dank.
Das war die Schriftstellerin und Netzexpertin Katrin Passig über unsere Skepsis dem Neuen gegenüber. Sie hat ihren Vortrag auf dem Kolloquium Internet und seelische Gesundheit der Daimler- und Benz-Stiftung gehalten.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Im Anschluss an Katrin Passig hat der Medienwissenschaftler Felix Stalder einen ergänzenden Vortrag gehalten. Mit der Digitalisierung, sagt Stalder, wächst die Unübersichtlichkeit. Unsere Welt hat mittlerweile eine solche Komplexität erreicht, dass es für uns zu schwierig ist, sie zu verstehen. Und dennoch müssen wir uns in der Welt zurechtfinden. Wir müssen sie für uns lesbar machen. Dazu brauchen wir Datenverarbeitung, aber auch Kunstwerke. Felix Stalders Vortrag hat den Titel Komplexität und Demokratie. Er hat ihn am 25. April 2018 in Berlin gehalten, auf der Tagung Internet und seelische Gesundheit der Daimler- und Benz-Stiftung.
Lassen Sie mich gleich mit der These beginnen. Ein substanzieller Teil des Stresses, den Individuen, aber auch Institutionen ausgesetzt sind, kommt daher, dass wir einen enormen Zuwachs an Komplexität erfahren. Aber erst teilweise über die Voraussetzungen verfügen, um damit umzugehen. Unsere traditionellen Wahrnehmungs- und Handlungsmuster sind überfordert. Und die neuen, die wir gerade entwickeln, sind dadurch eingeschränkt vielleicht, dass sie auf kommerzielle Infrastrukturen angewiesen sind, deren Ziel nicht Orientierung, sondern Manipulation durch Werbung ist. Diese Transformation der Wahrnehmungs- und Handlungsmuster betreffen, wie 95% des Neuen, alle Bereiche, sei es in Bezug darauf, wie sich jeder Einzelne selbst und die Welt erlebt, wie wir die Demokratie weiterentwickeln können oder wie sich das Verhältnis zur Natur neu gestalten lässt. Das ist sowohl eine Chance, weil sie die Möglichkeit enthält, überkommene und den gegenwärtigen Herausforderungen nicht mehr gerecht werdende Muster und Verfahren zu verbessern, aber es ist auch eine Gefahr, weil dieser notwendige Wandel tiefe Momente der Desorientierung enthält, die auf persönlicher Ebene als Stress und Verunsicherung empfunden werden und auf einer politischen Ebene Gegenreaktion auslöst. Die Welt wird nicht mehr verstanden. Immer mehr Menschen wollen zurück in eine vermeintlich funktionierende Vergangenheit mit Slogans Make America Great Again oder Take Our Country Back. Oder sie fokussieren auf das Neue, auf die sozialen Netzwerke als Ursache für Fake News, als ob Propaganda und Manipulation ein neues Problem seien oder auf russische Hacker, als ob es keine NSA und keinen BND gäbe. Es geht mir nicht darum, diese Probleme kleinzureden, aber im Moment möchte ich auf etwas anderes fokussieren, nämlich auf diese rapide gestiegene Komplexität. Die Welt als Netzwerk besitzt ein vielfach höheres Potenzial als die Welt als Ansammlung stabiler Dinge. Bei einem linearen Wachstum der Dinge wächst die Zahl der Verbindungen zwischen ihnen exponentiell. Nun war die Welt natürlich schon immer ein Netzwerk, und nicht alle potenziellen Verbindungen sind in der Praxis relevant. Für viele Menschen, aber auch viele Institutionen ist es ein Schock. Monster erscheinen. In alten Karten gab es immer diese Here be Dragons. Hier sind Monster verzeichnet auf Dinge, die wir noch nicht kannten. Während andere blendend damit umgehen können und entsprechend von den neuen, erweiterten Möglichkeiten profitieren. Angetrieben wird diese Entwicklung jedoch nicht, das hat auch Katrin Passig betont, von der Technologie als solches, sondern durch vielfältige soziale, ökonomische und politische Entwicklungen, die aus jeweils unterschiedlichen Gründen die Komplexität der Gesellschaft erhöhen und neue Verfahren des Umgangs mit dieser Komplexität erfordern. Aber, und das sehr wohl, in fast allen dieser neuen Verfahren spielt Technologie eine wichtige Rolle, denn sie erlaubt es, die stark gestiegenen Volumina an Daten und Kommunikation bewältigen zu können und so neue Formen des Handelns in der Welt zu entwickeln. Die Anfänge dieser von IT gestützten Komplexitätssteigerung reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück und erfassen seit den 1960er Jahren die Gesellschaft in ihrer ganzen Breite. Mit der Ausbreitung des Internets zum Massenmedium um die Jahrtausendwende wurde die Digitalität, also die Voraussetzung dieser Komplexität, als gesellschaftliche Bedingung dominant. Blenden wir das zurück, 140 Jahre. Die Industrialisierung mit ihrer rasant ausweitenden, beschleunigenden Prozessen der Produktion, Distribution und Administration löst eine veritable Kontrollkrise aus. Das Management der neuen industriellen Konglomerate sah sich mit dem Problem konfrontiert, Entscheidungen über die immer komplexer werdenden Abläufe entweder auf lückenhafter Informationsgrundlage oder mit großer Verzögerung treffen zu müssen. Mit anderen Worten, die Prozesse drohten, unüberschaubar zu werden. Dies wiederum bedrohte das Wachstum und die Konkurrenzfähigkeit der Firmen und schuf einen starken Anreiz, nach neuen Technologien und Methoden zu suchen, um diese neuen Voraussetzungen meistern zu können. Das Problem, vor dem sich das US-Innenministerium Ende der 1880er Jahre wiederfand, kann hier stellvertretend für diese Kontrollkrise des 19. und frühen 20. Jahrhunderts dienen. Per Verfassung verpflichtet, alle 10 Jahre eine Volkszählung durchzuführen, sah man sich wegen des gestiegenen Datenvolumens nicht mehr in der Lage, die Auswertung der aktuellen 1880er Volkszählung abzuschließen, bevor die nächste 1890 zu beginnen hatte. So, und es war vorauszusehen, dass bei dieser neuen Volkszählung noch mehr Daten erhoben würden, das Problem also sich nur noch verschärfen würde. 1889 wurde deshalb eine Konferenz einberufen, um neue Methoden der Datenarbeitung zu evaluieren. Von den 3 eingereichten Beiträgen fokussierten 2 auf die Optimierung der bisherigen Methoden, während eine ganz neue Methode vorschlug. Statt weiter auf Handarbeit zu setzen, schlug ein junger Ingenieur namens Hermann Hollerith ein mechanisches Verfahren vor, die Datenverarbeitung mittels Lochkarten, die Sie hier sehen. Das Resultat war eine enorme Erhöhung der Geschwindigkeit und der Flexibilität der Datenverarbeitung, und seine Firma, die nach einigen Fusionen im Jahr 1924 in IBM umbenannt wurde, bekam ihren ersten Großauftrag. Seit diesem Zeitpunkt, also seit Anfang der 1890er Jahre, seit gut 130 Jahren kann man sagen, dass die fortgeschrittensten Prozesse der Gesellschaft einen Komplexitätsgrad erreicht haben, der nur noch mittels datenverarbeitenden Technologien zu verstehen und zu steuern war. Lange Zeit blieb diese Entwicklung auf die großen Unternehmen und Bürokratien beschränkt. Noch 1977 sah Ken Olson, der Gründer der Digital Equipment Corporation, einem führenden Hardwarehersteller seiner Zeit, keinen Grund, warum jemand einen Computer zu Hause haben möchte. Er sprach damals, oder dachte damals natürlich an Mainframe-Computer, aber zu diesem Zeitpunkt war die Revolution des Personal Computers bereits angelaufen. Sie sehen hier das erste sozusagen erschwingliche Modell eines Personal Computers. Seine Ausbreitung wurde dadurch begünstigt, dass die gesellschaftliche Komplexität und damit der Kommunikations- und Koordinationsbedarf überall zunahm und an die Grenzen dessen stieß, was die alten Methoden bewerkstelligen konnten. Die aufkommenden digitalen Medien eröffneten einer Vielzahl von Akteuren die Aussicht, durch deren Nutzung ihre höchst unterschiedlichen ökonomischen, politischen und kulturellen Ziele besser zu realisieren als in den bisherigen Ordnungen. So drangen von den unterschiedlichsten Rändern der Gesellschaft neue kulturelle Muster, die mit dem gestiegenen Kommunikationsvolumen produktiv umgehen konnten, immer tiefer in die Gesellschaft. Um die Jahrtausendwende wurde das Internet zur allgemeinen Kommunikations- und Koordinationsinfrastruktur. Um die gestiegene Komplexität der sozialen Prozesse zu organisieren und in diesem Prozess die Komplexität noch weiter zu steigern. Aber wie sieht jetzt sozusagen diese neue Situation aus? Ein zentraler Aspekt dieser neuen Umgebung ist ihre schiere Größe, die jeden Überblick verunmöglicht und in der Größe noch zusätzlich die Sachen kompliziert macht, denn es fehlt eine bedeutungsstrukturierende Ordnung. Die bisherigen Ordnungen wurden dadurch hergestellt, dass die Filterung von Informationen vor den Akt der Veröffentlichung gesetzt wurde und so eine gewisse Übersichtlichkeit produziert. Qualitätszeitungen etwa stellen den Anspruch, ihre Leserinnen und Leser umfassend zu informieren. Dafür ordnen sie die Komplexität der Welt in übersichtliche Kategorien. Innenpolitik, Internationales, Wirtschaft, Sport, Kultur und die beliebte Kategorie vermischte Meldungen. Die Kehrseite dieser Übersichtlichkeit war der selektive Ausschluss von Themenfeldern und Perspektiven und die radikale Limitierung der Zahl der Sprecherinnen und der Sprecherpositionen. Seit den 1960er Jahren wurde diese Form sozusagen der Filterung einer umfassenden Kritik unterzogen. Sie sehen hier das berühmte Bild der Guerilla Girls aus den späten 1980er Jahren, die eben fragten, wie kommt es, dass die Auswahl in einem Museum, in dem Fall das Metropolitan Museum of Art, so aussieht. Das ist doch nicht einfach hinzunehmen. Vor dem Hintergrund dieser Kritik sozusagen der bestehenden Ordnungssysteme sozusagen entstand ein neues Ordnungssystem, also eine neue sozusagen informationelle Umgebung, in der jeder selbst publizieren kann und selbst publizieren muss. Das Filtern setzt erst danach ein, in einer konstanten Be- und Umwertung dessen, was bereits publiziert wurde. Diese neue Struktur der Orientierung ist in vielen Aspekten eine logische Entwicklung, die der Ausdifferenzierung der Gesellschaft in immer mehr Milieus und Nischen Rechnung trägt. Immer mehr Menschen, Frauen, sexuelle, kulturelle, religiöse und andere Minderheiten, wollen sie es nicht mehr sagen lassen, dass ihre Anliegen irrelevant seien und eben nicht News that's fit to print seien. Das Spektrum an Meinungen und Themen, die heute an die Öffentlichkeit gelangen, ist um ein vieles größer, als auch die beste Zeitungsredaktion abbilden könnte. Selbstverständlich ist jede dieser Themen und Meinungen konstruktiv. wobei in vielen Fällen es eben keinen Konsens darüber gibt, was als konstruktiver Beitrag zu gelten habe. Aus der wachsenden Unübersichtlichkeit der vielen verfügbaren Orientierungspunkte ergibt sich aber für jeden, ob er oder sie nun dafür bereit ist oder nicht, die gesteigerte Notwendigkeit, sich selbst zurechtzufinden. Die veränderten Praktiken der Filterung und damit der Orientierung vor dem Hintergrund einer chaotischen Informationssphäre sind eines der zentralen Elemente dieser neuen digitalen Informationsumgebung. Referenzialität, also das Erstellen eines eigenen Gefüges von Bezügen, ist zur allgegenwärtigen und allgemein zugänglichen Methode geworden, um aus den vielen Dingen, die jedem Einzelnen begegnen, eine Ordnung zu schaffen. Sie werden so in einen konkreten Bedeutungszusammenhang gebracht, der auch das eigene Verhältnis zur Welt und die subjektive Position in der Welt mitbestimmt. Dies geschieht zunächst einfach dadurch, dass die Aufmerksamkeit auf gewisse Dinge gelenkt wird, von denen zumindest implizit behauptet wird, dadurch, dass die Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird, dass sie wichtig seien. Mit jedem hochgeladenen Bild auf Flickr, jeder Twitter-Nachricht, jedem Blogpost, jedem Forumseintrag, jedem Status-Update macht ein User genau das. Er teilt anderen mit, schaut her, das finde ich wichtig. Filtern und Bedeutungszuweisung sind an sich nichts Neues. Neu ist, dass beides nicht mehr primär durch Spezialisten und Spezialistinnen in Redaktionen, Museen oder Universitäten ausgeführt werden, sondern zur Alltagsanforderung für große Teile der Bevölkerung geworden sind, unabhängig davon, ob sie über die materiellen und kulturellen Ressourcen verfügen, die notwendig sind, um diese Aufgabe zu bewältigen. Angesichts der Flut von Informationen, die heute uns täglich umgibt, ist die Fokussierung von Aufmerksamkeit, die Reduktion unüberblickbarer Möglichkeiten auf etwas Konkretes, eine produktive Leistung, so banal jede dieser Mikrohandlungen im Einzelnen auch sein mag. Und auch wenn es sich zunächst nur um die Fokussierung, schwierig genug, der eigenen Aufmerksamkeit handelt. Der Wert solcher oftmals sehr kleinen Handlungen liegt darin, dass sie Elemente aus dem gleichförmigen Strudel der Unübersichtlichkeit herausgreifen. Das so Hervorgehobene erfährt eine Aufwertung durch den Einsatz einer Ressource, die sich nicht vervielfältigen, nicht digitalisieren lässt und für jeden Einzelnen unabänderlich beschränkt ist, die eigene Lebenszeit. Jedes Status-Update, das nicht durch eine Maschine erstellt wurde, bedeutet, dass jemand Zeit investiert hat und sei es nur eine Sekunde, um auf dieses und nicht auf etwas anderes hinzuweisen. So geschieht eine Validierung des im Übermaß vorhanden durch die Verbindung mit dem ultimativ Knappen, der eigenen Lebenszeit, dem eigenen Körper. Mag der dadurch generierte Wert noch so klein oder diffus sein, er ist, in Anlehnung an Gregory Batesons berühmte Definition von Information, der Unterschied, der den Unterschied im Strom des Gleichwertigen und der Bedeutungslosigkeit macht. Als alltägliche Handlung, die schon fast beiläufig geschieht, schaffen sie allerdings meist nur sehr schwache, kurzlebige Unterschiede. Doch sie finden nicht bloß einmal statt, sondern immer wieder. Durch die Wiederholung werden die vielen Dinge, auf die Aufmerksamkeit gelenkt wird, in einen größeren Zusammenhang gestellt. So werden Wege durch die Unsichtbarkeit gelegt, das ist mir wichtig, das ist mir wichtig, das ist mir wichtig und jenes auch noch. Diese Wege, die beispielsweise dadurch entstehen, dass auf Verschiedenes nacheinander hingewiesen wird, dienen ebenfalls dazu, Bedeutung zu produzieren und Bedeutung zu filtern. Dinge, die in potenziell vielen Zusammenhängen stehen können, werden in einen einzigen, konkreten Zusammenhang gebracht. Referenzialität ist heute ein Grundmuster der Sinngebung im privaten wie auch im öffentlichen Raum. Die sozialen Medien, in denen Prozesse des Auswählens und des Filterns eine zentrale Rolle spielen und die jedem Einzelnen mächtige Werkzeuge in die Hand geben, um mit großen Informationsmengen umzugehen, zeichnen sich noch durch einen zweiten zentralen Aspekt aus. Alle diese Tätigkeiten werden jeweils im Hinblick auf andere gemacht. Man liked die Bilder von Menschen, denen man auf Instagram folgt, man teilt interessante Informationen mit Freunden auf Facebook. Dabei geschehen drei Dinge. Erstens wird die Auswahl, die eigene Auswahl, durch andere validiert. Ein Like nach dem anderen und damit die eigene Sicht der Dinge bestätigt. Zweitens erweitert sich der eigene Informationshorizont, weil man ja auch die Ergebnisse der Auswahl der anderen, mit denen man verbunden ist, sieht. So entsteht so etwas wie ein geteilter Horizont, eine Weltsicht, die von einer mal größeren, mal kleineren Gruppe von Menschen geteilt wird. Drittens entsteht dadurch ein eigenes Profil, eine Identität, denn in den sozialen Netzwerken ist man die Person, die man kommuniziert, und wenn man aufhört zu kommunizieren, verschwindet man, man wird unsichtbar. Dieses eigene Profil erlaubt nicht nur Menschen, die man sonst nicht kennt, einzuschätzen und sich so zu entscheiden, ob man mit ihnen interagieren möchte oder nicht, sondern es strukturiert diese Gemeinschaften auch nach innen. Personen, die über längere Zeit wesentlich zum gemeinsamen Horizont beitragen, werden innerhalb der Gruppe immer wichtiger und bekommen mehr Aufmerksamkeit und mehr Autorität. Das ist genau, und das liegt oft auch zugrunde, das System, das beispielsweise dem Science Citation Index zugrunde liegt. Mehr Zitate, mehr Likes sozusagen, steigert den wissenschaftlichen Ruhm. So entstehen in formell horizontalen, auf Freiwilligkeit beruhenden Gemeinschaften interne Hierarchien und Einflussgefälle. Es sind in diesen Gemeinschaften, dass Bedeutung verhandelt wird, neue Ideen entstehen und in der Praxis erprobt werden. Sie ermöglichen es Menschen, aus einer unübersichtlichen, sehr widersprüchlich gewordenen Welt sich mal besser, mal schlechter zu orientieren. In diesen Gemeinschaften entsteht ein neues Verhältnis zwischen dem oder der Einzelnen und der Gruppe. Man braucht die anderen, um sich der eigenen Singularität überhaupt sozusagen sinnvoll vergewissern zu können. Beides, Differenz und Homogenität, wird explizit und gleichzeitig produziert. Jedes Like kommuniziert einerseits, ich teile deine Werte, andererseits, ich schätze das Neue, das du mir sichtbar machst. Und sei es nur das Katzenbild von gestern Abend. Auch wenn das gemeinschaftliche Element mit dieser neuen, temporären und partiellen Informationsordnung ein wesentliches Element und Stabilisierung der eigenen Welt sich darstellt, so ist die Reichweite dieser Ordnungspraxen, die ich gemeinsam mit anderen vollführen kann, immer noch sehr beschränkt. Wir sind in immer mehr, fast allen Bereichen heute auf maschinelle Hilfe angewiesen, um uns individuell wie gemeinschaftlich orientieren zu können. Das heißt, etwas über die Welt in Erfahrung zu bringen und in ihr handeln zu können. So bedeutet etwa die Tatsache, dass das Internet keine zentrale Instanz besitzt, um zu entscheiden, was und wie publiziert werden kann, dass wir auf Suchmaschinen angewiesen sind, um uns zurechtzufinden. Das Versprechen von Big Data, uns eine neue Sicht auf diese Welt zu liefern, liegt genau darin, dass wir neue automatisierte Methoden entwickelt haben, wie wir diese großen Datenmengen analysieren können. Diese sozusagen Angewiesenheit auf Algorithmen ist aber eine sehr zweischneidige Entwicklung. Denn einerseits ist sie enorm ermächtigend, weil sie uns erlaubt, mit komplexen, chaotischen, dynamischen Informationsumgebungen der Gegenwart umgehen zu können. Andererseits werden wir abhängig von Maschinen und Algorithmen, deren Strukturen und Handlungsweisen von außen nicht zu verstehen sind. Frank Pasquale prägte dafür das Bild der Black Box Society. Einblicke in diese Black Boxes werden aber dringend geboten, denn auch technische, quantifizierende, mathematische Systeme sind nie neutral, sondern stecken voll expliziter und impliziter Annahmen. Ja, auch die Daten, die sie verarbeiten, beschreiben die Welt nicht einfach, wie sie ist, sonst stecken selbst voll Annahmen, pragmatischer Kompromisse und Fehlern, auch und gerade dann, wenn sie automatisch von Sensoren und anderen technischen Verfahren erhoben wurden. Es gibt ein sehr schönes Buch mit dem Titel Raw Data is Oxymoron. Und das reicht auch alles, was Sie sozusagen zu dem Thema wissen müssen. Die Vorstellung, dass es rohe Daten gibt, ist eine falsche Annahme. Daten sind immer schon gekocht. In dieser sozusagen Metapher von Lévi-Strauss, wo das Kochen für die Zivilisation und das Rohe für die Natur steht. Diese Idee, dass sozusagen die Daten uns Zugang zur Welt vermitteln, ist falsch. Aber es gibt kein Zurück. Wir brauchen intelligente Maschinen, um uns in einer komplexen, rasch veränderten Welt zurechtzufinden und in ihr handeln zu können. Sei das, um die unüberschaubare Zahl von Updates, der menschlichen und nichtmenschlichen Akteure, und Karl Lagerfelds Katze, die Sie gesehen haben, ist hier erst der Anfang, unseres persönlichen Netzwerks überblicken zu können, sei es, um uns von einer dynamischen Karte den Weg anzeigen zu lassen oder, wenn wir neue Methoden finden wollen, wie wir die Energieversorgung so organisieren, dass wir dabei die Erde nicht zerstören. Dies sind keine rein technischen Probleme, sondern vor allem politische. Wir müssen dafür sorgen, dass die vorhandenen Potenziale in diese Richtung gelenkt werden, statt sie nur einzusetzen, um diejenigen Akteure, die es bisher geschafft haben, den Komplexitätssprung zu meistern, mit immer mehr Macht und Ressourcen auszustatten, während alle anderen sich zunehmend bedroht, verwirrt und alleingelassen fühlen. Dazu muss erstens die Welt, die immer unüberschaubarer wird, wieder lesbar gemacht werden. Und zweitens müssen wir uns ernsthaft Gedanken machen, wie wir die demokratischen Prozesse an die Realität einer komplexen, pluralistischen, dynamischen Gesellschaft adaptieren. Der erste Punkt, die Lesbarkeit der Welt zu erhöhen, ist eine Aufgabe für Kunst und für die Wissenschaft. Vor kurzem fand hier in Berlin eine Ausstellung statt, die sich dieser Aufgabe exemplarisch annahm. Sie hieß Evidentiary Realism und ich möchte kurz aus dem Text des Kurators und Künstlers Paolo Cirio zitieren. Er schreibt: Das Reale ist präsent und konkret, doch Komplexität, Maßstab, Geschwindigkeit und Opazität verbergen es vor unseren Augen. Die zeitgenössischen Merkmale der sozialen Landschaft sind auf den ersten Blick unverständlich. Der neue Realismus, und darum ging es in dieser Ausstellung, der Kunst wird heute aber auch durch die Erweiterung technologischer und kognitiver Fähigkeiten gefördert, die es Künstlerinnen ermöglicht, die Realität wie nie zuvor zu erfassen, zugänglich zu machen und zu verarbeiten. Erkennungs- und Präsentationstechnologien bieten einfache, schnellere und kostengünstigere Möglichkeiten, relevante Informationen darzustellen und auszutauschen. Der unerbittliche technologische Wendepunkt in Medien und Wissenschaften führt neue Formen der Evidenz ein, die es zu nutzen und zu diskutieren gilt. Künstlerinnen können Komplexität durch eine Vielzahl von Materialien und Techniken untersuchen und entschlüsseln, von hochauflöslichen Fotokameras, Scanners, Satellitenbildern bis hin zu Data Mining, Hacking, Leaks, sozialen Medieninhalten, Open Source Intelligence, Archiv und Sofortnachrichten. Cirio spricht hier die paradoxe Situation an, dass wir gleichzeitig erleben, wie sich die Welt hinter einem Schleier und in Blackboxen zu verschwinden droht und wie wir immer mehr Daten und Materialien haben, um sie zu beschreiben. Aber diese Daten und Materialien sind eben nicht einfach lesbar, sondern sie müssen es erst gemacht werden. Es muss eine passende Ästhetik dafür entwickelt werden. Künstlerinnen sind natürlich nicht die Einzigen, die versuchen, diese Blackboxes, mit denen wir umgeben sind, in denen wir uns befinden, lesbar zu machen, aber sind vielleicht die Innovativsten in diesem Feld. Denn Wahrnehmung und Lesbarkeit der Welt ist eine Voraussetzung dafür, Desorientierung und Stress zu überwinden. Wahrnehmung alleine reicht aber nicht. Es ist auch notwendig, neue politische Handlungsmöglichkeiten zu schaffen, die dieser Welt gerecht werden. Dabei muss man echte politische Entscheidungen von postdemokratischer Partizipation unterscheiden. Vom ersten, der echten Beteiligung, kann man nur sprechen, wenn diese Verfahren in der Lage sind, die eigenen Bedingungen und Regeln zu setzen. Viel zu oft wird heute Partizipation von oben herab verordnet und dabei vielfach so angelegt, dass die wirklich strittigen Punkte gar nicht verhandelt werden können oder dass es keine Möglichkeit gibt, die Ergebnisse dieser Partizipationsverfahren auch wirklich durchzusetzen. Der Rahmen, in dem neue Beteiligungsverfahren entwickelt werden, sind im Moment vor allem die großen Städte oder die metropolitanen Regionen, weil in den Städten sich die Probleme nicht verdrängen lassen. Dafür fehlt schlicht und einfach der Platz. Und weil durch die Benutzung des öffentlichen Raumes eine Grundlage des Gemeinsamen besteht. Am radikalsten sind diese Experimente und diese Erweiterung der Beteiligungsverfahren momentan in Barcelona, in Madrid, aber nicht nur dort. In Deutschland etwa geschieht sehr viel auf dem Gebiet der Rekommunalisierung der einst städtischen Energiewerke, von denen vielen in den 1980er Jahren privatisiert wurde und diese Verträge jetzt nach 30 Jahren auslaufen. Dabei geht es nicht um eine klassische Verstaatlichung im Sinne der endlosen Pendelbewegung zwischen Staat und Privat, sondern vielmehr um die Erfindung neuer Organisationsformen, die in vielfacher Weise auf die Bedürfnisse der Gesellschaft reagieren können. Hier sollen eben demokratische, ökologische und soziale Ausrichtungen gleichberechtigt neben ökonomischen gelten und eben neue Möglichkeiten auch für Bürger und Bürgerinnen geschaffen werden, wesentliche Teile ihrer Infrastruktur und ihres Lebensraums selbst zu kontrollieren. Hier entstehen Momente, in denen Bürger wieder Handlungsmacht zurückerobern können, vermittelt durch neue Technologien, aber aufgerichtet auf eine zivile Vision der Zukunft. Danke.
Das war der Medien- und Kulturwissenschaftler Felix Stalder darüber, wie wir uns in der Komplexität des digitalen Zeitalters zurechtfinden können. Er hat seinen Vortrag am 25. April 2018 in Berlin gehalten, auf der Tagung Internet und seelische Gesundheit der Daimler und Benz Stiftung.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.